bin mir ja nicht ganz sicher, ob das momentan alles so Anbetung war oder teilweise auch Mittagsschlaf, ne? Also so um 13, 45, 14 Uhr ist der Übergang zwischen Anbetung und Mittagsschlaf manchmal fließend. Und aus diesem Grund, aber nicht nur aus diesem Grund, will ich jetzt mal was machen, was gar nicht vorgesehen ist. Also ich hatte jetzt ja das große Glück und die Ehre, in 3 Jahren zweimal hier eingeladen zu sein, habe die OKO jetzt mehrfach kennengelernt und kann nur sagen, ich finde, das ist eine absolut spitzenmäßige Veranstaltung. Und ich wollte euch... Ja, ihr dürft ja gleich. Und ich wollte euch einfach von Herzen bitten, weil wenn nachher die anderen hier stehen, entweder gehören sie zum EC oder sie gehören zum Mutterhaus. Eigentlich können sie ja gar nicht richtig sagen Danke, weil sie sich immer auch selbst danken. Aber ich kann das. Ein riesengroßes Dankeschön an den EC, an das Mutterhaus für diese klasse Arbeit, die ihr macht. Danke euch ganz herzlich. Spitze. Und das Zweite, was ich gerne von euch hören würde, es ist ja klasse, wie viele Leute hier zusammen sind. Und ich habe das große Glück, dass ich mich jetzt gleich nach der Predigt ins Auto setzen darf und im Ostermontagsverkehr gleich wieder testen darf, ob ich das mit der Freundlichkeit und Liebe den Autofahrern gegenüber besser drauf habe, weil ich ja nach Spring fahre, also nach Willingen zum Spring-Kongress, der bis zum nächsten Samstag geht. Und gebt ihr mir bitte mal applausmäßig ganz herzliche Grüße an die 3.500 Springer mit. Das wäre klasse. Gibt's vielleicht noch ein paar Sondergrüße für Bobby? Der ist ja auch da. Okay, gut. Alles klar. Also jetzt müsste das mit dem Mittagsschlaf langsam überwunden sein. Ich danke euch ganz herzlich, das war wirklich ernst gemeint und ich nehme eure Grüße mit und ich freue mich, dass wir so dynamische Osterfestivals haben, weil die einfach davon sprechen, dass wir Christen nicht die Miesepeter der Nation sind, die zum Lachen in den Keller gehen, sondern dass wirkliche Osterfreude etwas... Er war das, ja? Ja, ja. Danke, Bruder. War das neu für dich, dass wir zum Lachen nicht in den Keller gehen? Okay. Sondern, dass wir wirklich Grund haben, uns zu freuen darüber, dass Jesus lebt und dass diese Freude sich Bahn brechen kann. Das habe ich in den Tagen hier erlebt und ich bin sicher, das werden wir auch in Willingen erleben. Und jetzt haben wir einfach nochmal Gelegenheit, um miteinander darüber nachzudenken, was heißt es eigentlich, 100% von Gott abhängig zu sein. Leider haben wir heute nicht die Gelegenheit, dass ich den Text so wunderbar, wie hieß das, Word by Heart mäßig vorgetragen bekomme. Also ihr müsst euch mit meiner Lesung zufrieden geben. Aber ich lege jetzt alles rein, was ich habe, okay? Johannes 15, 1 bis 8 lese ich euch vor. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selber, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Herr, wir bitten dich, gib uns ein Herz für dein Wort und gib uns ein Wort für unser Herz. Amen. Es ist bestimmt schon 30 Jahre her. Ich weiß, das ist ein Satz, den man in einem Kongress, wo auch Jugendliche sind, nie sagen sollte, aber jetzt ist er raus. Ich hatte ein Patenkind, der war zwischen 3 und 5 Jahren alt. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls noch ziemlich klein. Und mein Patenkind liebte Nutella. Das soll es heute auch noch geben. Jedenfalls, es war mal wieder ein anstrengender Vormittag gewesen und die Eltern dieses Kindes sind damals mit meine besten Freunde gewesen. Wir haben uns gefreut auf die Zeit, wo der Kleine Mittagsschlaf macht. Können wir mal in Ruhe miteinander reden. Und wirklich an dem Tag ging der Kleine wirklich ganz brav und ohne Widerrede, was vollkommen untypisch war, sehr früh zum Mittagsschlaf. Wir dachten, okay, der Herr hat's gegeben, wir freuen uns, setzen uns raus in den Garten, in die Sonne und haben es einfach genossen. Es hat ungefähr 10 Minuten gedauert, vielleicht auch eine Viertelstunde, als wir auf einmal einen markerschütternden Schrei aus dem Haus hörten. Wir sind reingerannt, hoch ins Kinderzimmer, niemand da, haben gehört, wo der Schrei herkommt, denn inzwischen war es ein dauerhaftes Gebrüll und finden den Kleinen in der Küche auf dem Boden sitzen. Vor sich ein großes, wunderbares, verschlossenes Nutella-Glas. Der hatte, nachdem wir im Garten waren, nichts Besseres zu tun, wie aus dem Bett rauszuklettern, in die Küche zu schleichen, den Tisch an den Schrank zu schieben, den Stuhl auf den Tisch zu stellen, auf den Tisch zu klettern, auf den Stuhl zu klettern, ganz nach oben zu greifen und ganz hinten, wo es Muttern hingestellt hatte, ganz vorsichtig das Nutella-Glas rauszuholen. Dann hat er das Ganze runtergetragen und hat schon so inniglich in sich so ein kleines Mittagsgebet gesprochen. Ne? Komm mal, Jesus, sei du unser Gast und segne, was ich mir bescheret habe. Und in dem Moment hat er versucht, das Glas aufzumachen, hat den Verschluss nicht aufgekriegt. Und er saß wutentbrannt vor diesem Nutella-Glas, weil er alles richtig gemacht hatte, weil er so viel selbst konnte. Aber im entscheidenden Moment ist alles schiefgegangen. Nein, er hat an dem Mittag keine Extraportion Nutella bekommen. Aber die Geschichte ist mir bis heute nicht aus dem Kopf gegangen. Schaut, wir Menschen, wir können so viel tun. Wir haben so viele Möglichkeiten. Es steckt so viel in uns drin. Ich finde, dass das ein Wunderwerk Gottes ist, was Gott in uns Menschen hineingelegt hat. Die Fähigkeiten, die wir haben, dass wir inzwischen schon irgendwelche Raketen zu irgendwelchen Kometen schicken und dann darauf eine Kamera absetzen, die das fotografiert und misst und zur Erde zurücksendet. Dass wir eine Ahnung haben, eine kleine Ahnung von der unglaublichen Größe des Weltalls, was wir alles können, was wir im Kleinen können, in unserem eigenen Leben, was wir als Menschheit im Großen können, es ist unglaublich. Und deshalb ist es auch gar kein Wunder, dass das Thema 100% Abhängigkeit so gut nicht kommt. Denn kaum sind Kinder in der Lage, ein klein wenig sich selbst zu artikulieren. Eines der ersten Wörter, was mein Sohn gesprochen hat, war selber machen. Ja? Bei so ziemlich allem selber machen. Windel anziehen, selber machen. Ging total in die Hose. Naja, gut. Es war jedenfalls schwierig. Aber selber machen. Und es ändert sich das ganze Leben über nicht. Immer und immer wieder ist die Botschaft selber machen. Und es ist gar nicht verkehrt. Ich finde es immer so fatal, wenn wir sozusagen eine ganz schwarze Hintergrundfolie malen müssen, damit dann auf der anderen Seite irgendwie der Glaube hell aufleuchtet. Nee, Gott hat in uns Menschen das hineingelegt, dass wir selbstständig werden. Wir sollen selbstständig werden. Inzwischen ist mein Sohn 19 Jahre, macht gerade ein FSJ bei den Fackelträgern auf der Klostermühle. Und als er letztes Jahr im September ging, dachten wir, naja gut, also wir werden ja wahrscheinlich so einmal in der Woche vielleicht irgendwie ein Lebenszeichen von ihm bekommen. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, so ziemlich das nächste Mal, wo wir es von ihm gehört hatten, waren Weihnachten. Das hat so dem Mutterherz vor allem, aber auch dem Vaterherz schon ein bisschen wehgetan. Ne? Aber umgekehrt dachte ich mir, hey, kann dir eigentlich was Besseres passieren? Du hast deine Kinder dazu erzogen, dass sie selbstständig werden. Und jetzt, wo sie selbstständig sind, bist du irgendwie sauer oder was? Das geht ja auch nicht, ja? Ist doch schön, wenn Menschen Flügge werden und sagen, selber machen und selber auch leben können. An den entscheidenden Momenten, die so bei uns in der Familie passieren, ist er dann übrigens da. Ich muss das jetzt sagen, weil das aufgenommen wird. Vielleicht hört er das irgendwann mal ab. Ne? Also da meldet er sich dann. Ne? Ich habe ja im Februar meine Wiederwahl als Gnadauer Präses gehabt. Das hat er irgendwo gelesen. Innerhalb von 10 Minuten kam eine WhatsApp auf mein Handy. Hey, du alter Sack, gratuliere herzlich. Ne? Ja, hey, wenn das keine Liebe des Sohnes zum Papa ist. Ja? Also von daher, ihr versteht, was ich sagen will. Alles in unserem Leben ist darauf getrimmt, selbstständig zu werden. Und jetzt hören wir am Abschluss dieser Osterkonferenz die Botschaft 100% abhängig. Wie passt das denn zusammen? Und dann gibt es noch die großen Philosophen in der Geschichte der Christenheit, in der Geschichte dieser Welt, die uns immer erzählt haben, dass die Christenheit sowieso eine Religion für die Loser ist, für die Schwachen, für die, die das Leben nicht selber packen, die, die es nicht alleine drauf haben. Christen werden doch bloß die, die irgendwie die Kurve im Leben alleine nicht kriegen. Und heute und in diesen Tagen und in den nächsten Jahren werden diese Botschaften immer lauter werden. Es werden immer mehr Menschen aufstehen und sagen, ich brauche keinen Gott und schon gar nicht euren Gott. Ich brauche niemanden, der mir sagt, wie ich leben soll. Ich brauche niemanden, der mir sagt, wie mein Leben gelingt und wie ich glücklich werde. Denn ich weiß es selbst. Und wenn es irgendwann nach 70 und 80 Jahren vorbei ist und mein Leben zu Ende ist, dann lande ich eben auf dem Komposthaufen wie Milliarden vorher. Es ist mir egal. Und manchmal versuchen wir dann Menschen krampfhaft einzureden, dass sie Gott brauchen, obwohl sie überhaupt längst vergessen haben, dass es so etwas wie Gott überhaupt gibt. Und wir sitzen hier am Ostermontag und reden über 100% abhängig. Willst du weitermachen? Ich bin zwar Pfälzer, aber ein bisschen deutlicher ist meine Aussprache schon. Hallo. Versteht ihr, was mir ganz wichtig ist, dass ihr das mitnehmt, das mit dem nicht gerne abhängig sein wollen, das ist nicht das Problem der anderen, das ist unser Problem. Das sind nicht die, die ohne Jesus leben, das ist in mir. Ich bin nicht gerne abhängig. Ich versuche immer wieder, mein eigenes Leben zu leben. Ich versuche immer wieder, mein eigenes Leben zu finden. Und oft genug ohne Jesus. Deshalb ist das Thema so wichtig. Deshalb gehört es auch total in den Zusammenhang von Karfreitag und Ostern. Weil wenn Jesus am Karfreitag für uns gestorben und wenn er für uns am Ostersonntag auferweckt wurde, dann ändert es auch etwas in der Art und Weise, wie wir selbst unser Leben leben. Der Apostel Paulus redet davon, dass wir mit ihm gestorben sind. Versteht ihr, das ist ein ganz dauerhafter und wesentlicher Prozess unseres Lebens, dass wir teilhaben an dem, was Jesus getan hat. Und das verändert unsere Persönlichkeit. Ich fand den Poetry Slam da vorhin richtig stark. Ich glaube, dass es das auch schon vor 150 Jahren gegeben hat. Das hieß nur irgendwie anders. Ne? Und da ist es ja auch deutlich geworden. Du hast dich getraut, das Thema Freiheit mit dazu zu bringen. Ja, Freiheit ist einer der größten Begriffe überhaupt in unserer Zeit. Selbstverständlich wollen wir frei sein. Aber das ist doch keine neuzeitliche Erkenntnis, dass das eine brennende Frage der Zeit ist. Wann sind denn Menschen eigentlich frei? Und Martin Luther, dessen große Reformation wir in 2 Jahren wirklich deftig feiern wollen, weil das ganz viel mit unserem Christsein zu tun hat, der hat mal gesagt, der Mensch hat überhaupt nicht die Wahl, ob er frei oder unfrei ist, sondern die Frage ist, wer reitet den Menschen? Ist es Gott oder ist es Satan? Aber geritten wird er immer. Wir mögen uns noch so frei vorkommen, wie wir auch wollen. Und natürlich kannst du selbst entscheiden, was für eine Zahnpastamarke du nimmst. Aber ob wir in den Grundfragen unseres Lebens wirklich frei sind, das können wir doch manchmal gar nicht entscheiden. Inzwischen lernen wir aus der Neurologie und aus der Hirnforschung, dass es überhaupt eine Frage ist, ob wir etwas wirklich wollen oder ob wir auch so stark gesteuert sind von inneren, auch manchmal dann ganz titzli-tutzli erklärbaren chemischen Prozessen, dass wir die vermeintliche Freiheit des Willens nur vorgegaukelt bekommen. Selbst die Wissenschaft ist sich unsicher, was ist denn eigentlich frei an uns Menschen? Und deshalb finde ich es so spannend, wenn wir in der heutigen Zeit das durchdenken und dann auch fragen, was hat das mit unserem christlichen Glauben zu tun? Was mit deinem und meinem Leben? Die Frage, ob ich 100% abhängig sein will, stellt sich grundsätzlich in meinem Leben. Das habe ich jetzt versucht zu zeigen. Aber sie stellt sich genauso deutlich, wenn ich mich wirklich frage, was will ich denn mit meinem Leben? Wo will ich denn hin? Was sind meine Lebensziele? Ja, wir reden immer so etwas negativ über den Zeitgeist. Wir müssen aber aufpassen, bei aller Gefährlichkeit, die im Zeitgeist steckt, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Denn dass wir in der Zeit, in der jeweiligen Zeit leben, das hat Gott gewollt. Gott hat die Zeit geschaffen. Und die Zeiten verändern sich und die Menschen verändern sich mit den Zeiten und die Christen verändern sich mit den Zeiten. Es ist nicht schlimm, in der Zeit zu leben, es ist gut, in der Zeit zu leben, weil Gott die Zeit für uns geschaffen hat. Wir haben keine andere Möglichkeit zu leben. Aber gefährlich wird, wenn wir das Fähnchen nur nach der Zeit hängen, wenn wir es nur nach dem reden hängen, was die jeweilige Zeit uns sagt, wenn wir darüber vergessen, was Gott uns sagen möchte, der über der Zeit steht und der die Zeit geschaffen hat. Was willst du mit deinem Leben? Wenn du heute aus dieser Halle rausgehst, was willst du mit deinem Leben? Wozu lebst du? Sind wir wirklich frei von mein Haus, mein Auto, mein Boot? Was sind unsere Ziele? Spaß haben, ein Auskommen haben, vielleicht irgendwann mal eine Familie gründen oder noch die Enkelkinder erleben oder die Urenkel, wie alt oder wie jung ihr auch immer seid. Wozu lebt ihr? Ich finde, man kann ganz unabhängig, vielleicht nur vermeintlich aufgrund von Hirnforschung und dem, was wir aus dem biblischen Menschenbild wissen, man kann relativ das Gefühl haben, man lebt unabhängig sein Leben. Aber wenn du dein Leben als Jünger Jesu leben möchtest, dann gibt es keine Alternative dazu, dass wir hundertprozentig von diesem Gott abhängig sind. Deshalb ist mir dieses Bild dazu wichtig, das ihr auf den beiden Seiten seht. Das ist sozusagen Jesus barock gemalt, der mit den Emmaus-Jüngern unterwegs ist. Jünger Jesu sein geht nur, wenn wir vollkommen abhängig von ihm sind. Ich möchte euch nochmal den letzten Vers vorlesen von eben. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Nach der Aussage Jesu ist ein Grundziel unseres Lebens, dass wir Gott verherrlichen. Willst du das? Und jetzt sag nicht so schnell ja, sondern versuch dir eine ernsthafte Antwort auf die Frage zu geben, was willst du mit deinem Leben? All das andere, was ich aufgezählt habe, Familie, Haus, das kann ja alles kommen, aber was ist das Tiefste, wofür du leben möchtest? Was würdest du auf gar keinen Fall aufgeben? Was sagst du, was bleibt, wofür ich da bin? Und wofür ich jeden Tag neu aufstehen und atmen möchte. In der biblischen Perspektive heißt das im Johannesevangelium Gott verherrlichen. Nirgendwo sonst im Neuen Testament wird so von Verherrlichen gesprochen wie im Johannesevangelium. Jesus spricht immer und immer wieder davon, dass der Vater ihn verherrlicht hat und dass er den Vater verherrlicht. Und hier wendet er das jetzt an auf seine Jünger. Und sagt, auch ihr seid dazu da, dass ihr den Vater verherrlicht. Aber das mit dem Verherrlichen des Vaters ist nichts, was wir selbst tun könnten. Sondern das ist nur etwas, was dann geschieht, wenn wir ganz und gar abhängig sind von Gott. Mir gefällt es natürlich ungemein gut, dass ich als Pfälzer so am Abschluss der OKO jetzt was über eine Weintraube und eine Rebe sagen kann. Ne? Also wir sind ja mit einem Weinstock im Arm geboren worden. Und ich finde es ein ganz wunderbares Bild. Weinstock und Rebe. Es ist so eindeutig. Das, was eine Rebe auszeichnet, geht nur in Verbindung mit dem Weinstock. Das, was dein Leben auszeichnet, das, wozu Gott dich geschaffen hat, geht nur in Verbindung mit dem lebendigen Gott. Und es ist so wichtig, dass diese Verbindung wirklich elementar ist und dass sie dauerhaft ist und dass sie ungestört ist und dass wir immer und immer wieder dafür sorgen, dass sie ungestört bleibt. Wenn du heute nach Hause gehst, dann wünsche ich mir, dass du mit mir diesen Wunsch hast, Vater, ich möchte, dass du durch mein Leben verherrlicht wirst. Und ich bitte dich, dass ich Frucht bringe für dich. Frucht ist dabei nicht Erfolg. Frucht ist dabei auch nicht Misserfolg. Man kann ein reicher Milliardär sein, wie Heinz Horst Deichmann, sein Leben leben, und mit all der vielen Kohle am Ende seines Lebens sagen, ich bin so dankbar, dass ich Gott dienen durfte und ich hoffe, mein Leben war fruchtbar für ihn. Die Eltern der Jugendlichen, die in Kenia jetzt umgebracht wurden, die können fruchtbar sein für Gott, so wie es die Kinder waren. Du kannst fruchtbar sein im Erfolg und im Misserfolg. Du kannst Gott verherrlichen, indem es gelingt, und du kannst Gott dadurch verherrlichen, wenn es misslingt. Wir können nie sagen, was Gott verherrlicht. Denn unsere Aufgabe ist nicht, die Verherrlichung Gottes zu machen, sondern einfach in einer unauflöslichen Verbindung mit Gott zu stehen, unauflöslich und fest mit ihm verbunden zu sein. Und deshalb finde ich es wichtig, wenn wir den Ausdruck verherrlichen hören, dass wir die Bilder aus dem Kopf herausbekommen, die wir sehr oft haben, als wäre verherrlichen, Herrlichkeit, sowas mit Glorienschein, so mit ganz toll und super und spitze und alles gelingt und alles wird gut. Schaut euch doch mal das Leben Jesu an. Jesus betet in Johannes 17 in zwei Kapitel weiter und sagt, Vater, ich habe dich verherrlicht und nun verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte. Und dann geht er ans Kreuz. Und jedes Mal, wenn die Knechte des Pilatus ihn gegeißelt haben, hat das was mit der Verherrlichung Gottes zu tun. Die Verherrlichung Gottes ist doch nicht nur geschehen, indem das Grab ihn nicht halten konnte, sondern auch im Leiden und Sterben vorher. Deshalb wissen wir nicht, was Gott verherrlicht. Gott wird auf unzählige, vielfache Weise verherrlicht. Unsere Aufgabe ist es, dass wir in einer unauflöslichen Verbindung mit ihm bleiben. Ich möchte euch einfach 6 Dinge nennen, die uns helfen, mit Gott in Verbindung zu sein. Wie bleiben wir als Reben am Weinstock? Wie bringen wir wirklich Frucht? Wie kann das in unserem Leben aussehen, sodass es tagtäglich wirklich gelingt? Und das Allererste und das Allerwichtigste, das will ich auch am längsten noch mit euch besprechen, ist, lass Gott in dir leben. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Der Tod Jesu bedeutet nicht nur, dass Jesus gestorben ist, sondern dass wir mit ihm begraben sind. Es ist eure Aufgabe, eure und meine Aufgabe, dass wir sozusagen dieses Mit-Jesus-Sterben immer wieder bewusst auch vollziehen. Gott schenkt es uns, aber wir müssen es auch wollen. Und das ist vielleicht das Allerschwierigste im Leben. Schaut, Jesus, der so wunderbare Reden halten konnte, sagt im Johannesevangelium, ich rede nichts aus mir selber, aus mir kann ich nichts reden. Jesus, der so wunderbare Taten tat und Lazarus auferweckt hat und die Menschen ernährt hat, sagt, ich kann nichts aus mir selber tun. Immer und immer wieder geht es nicht um das, was wir aus uns tun können, sondern um das, was Gott durch uns tun will. Und die Bibel ist voll von Beispielen von Menschen, die das lernen mussten. Denkt an Mose, der ein Israelit war, der durch eine wundersame Rettung aufgezogen wurde am Hof des Pharao, der 40 Jahre lang jeden Tag gelernt hat, ich bin jemand. Ich bin zwar nur ein Findelkind, aber ich bin ein Adoptivkind des Pharao. Wenn Mose durch die Gegend lief, sind alle vor ihm niedergefallen. Alle haben sich verbeugt. Er musste nur mit den Fingern schnippen und es geschah, was er wollte. Und als Mose 40 Jahre alt war und erkannt hat, was da alles mit ihm passiert war, dass er eigentlich zu diesem versklavten Volk gehörte, da dachte der Mose, der 40 Jahre lang gelernt hat, jemand zu sein, jetzt bringe ich das mal in Ordnung. Und ihr wisst, wie die Geschichte endet. Mit Mord und Totschlag. Und der Mose, der 40 Jahre lang gelernt hat, jemand zu sein, den schickt Gott 40 Jahre lang in die Wüste, damit er lernt, niemand zu sein. Und als Mose im Alter von 80 Jahren am brennenden Dornbusch steht, Dornbusch, da sagt Gott zu ihm: Mose, gehst du für mich zum Pharao? Und der Mose, der vor 40 Jahren noch vor Kraft strotzend alles selbst machen wollte, sagte: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen sollte? Und jetzt wird er fruchtbar für Gott. Jetzt kann Gott ihn gebrauchen. Denkt an Abraham, der die Verheißung bekommt, ein großes Volk zu sein, der es auf eigene Art und Weise versucht. Und viel später handelt Gott und schenkt ihm den Sohn der Verheißung. Immer und immer wieder ist die Bibel voll davon, dass es wichtig ist, dass wir, die wir immer gelernt haben, jemand zu sein, selber machen, selbstständig zu sein. Es ist eine wichtige Lebenslektion immer und immer wieder, dass wir Gott in uns leben lassen. Versteht ihr, wenn ich sage, Mose hatte 40 Jahre gelernt, jemand zu sein und jetzt sollte er lernen, niemand zu sein, dann klingt das so despektierlich, als ob Christen Niemande wären. Was ich damit meine ist, Mose musste lernen, dass seine eigene Persönlichkeit dann am meisten Frucht bringt, am fruchtbarsten ist für Gott, wenn er auf Gott vertrauen lernt und nicht auf seine eigenen Möglichkeiten. Paulus musste das lernen. Ich habe so gebetet, nimm diesen Pfahl im Fleisch von mir weg. Aber Gott hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Jesus hat gesagt, ich bin für die Kranken gekommen und nicht für die Gesunden. Ja, es stimmt. Solange wir glauben, wir rocken die Welt selbst und das Leben selbst, solange wir brauchen diesen Gott nicht, sind unsere Augen, unsere Herzen zu für ihn. Aber Jesus möchte offene Herzen. Weil wir sind von Natur aus dazu geschaffen, dass wir mit diesem Gott leben, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Das macht unser Leben nicht arm, sondern es entfaltet unser Leben. Es lässt es zur vollen Blüte kommen, wenn wir sagen, Gott, hier bin ich und jetzt mach etwas aus mir zu deiner Ehre. Wir verherrlichen Gott nicht durch das, was wir tun, sondern im allerersten dadurch, dass wir Gott etwas durch uns tun lassen. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr euch auf diese Lektion einlasst. Dass das euer Gebet wird. Gott, ich will wirklich loslassen. Ich will dir mein Leben geben. Ich will mit dir begraben sein. Und ich bitte dich, lass mich neu auferstehen. Entfalte mein Leben aus deiner Hand. Mach es kostbar und gebrauche es zu deiner Ehre. Und alles andere, was uns abhängig macht, alles andere, was unser Leben fruchtbar macht, alles andere, was dazu führt, dass wir Gott verherrlichen, geschieht von dieser Wurzel aus, dass er in uns lebt, dass wir aus seiner Gnade leben, dass wir nicht der Meinung sind, okay, aus Gnade bin ich gerettet worden und jetzt lebe ich das christliche Leben aus eigener Kraft, sondern dass ich weiß, in jedem Moment meines Lebens bin ich angewiesen auf diese Gnade Gottes. Lebt das christliche Leben nicht selber. Und hab nicht Angst, dass du irgendwas aufgibst oder verlierst, dass dein Leben irgendwie langweilig oder dass dein Leben irgendwie farblos, mausgrau wird, wenn du Gott die Führung gibst. Gott will dein Leben zur Blüte bringen. Damit ich nicht falsch verstanden werde, da können auch richtig mausgraue Zeiten dabei sein. Da können Zeiten dabei sein, die richtig schwer sind. Aber du bist dazu geschaffen, dass du in der Gemeinschaft mit Gott lebst. Das andere, was unser Leben zur Reife bringt, hat eng damit zu tun und ergibt sich daraus. Und es ist übrigens auch überhaupt nichts Neues. Deshalb kann ich an der Stelle es auch ein bisschen schneller machen. Es hat etwas damit zu tun, dass wir Menschen immer so das Interesse an was Neuem haben. Ne? Also auch wenn man so eine christliche Konferenz macht. Man überlegt sich ja immer, was können wir denn Neues machen? Wen laden wir denn ein? Wer war noch nicht da? Wer bringt denn das cool und gut rüber? Wer kann das denn? Und was haben wir bisher noch nicht gemacht? Ja, Paulus sagt schon über die Athener, dass sie immer aus waren auf was Neues. Und ich sage euch, es ist im christlichen Bereich nicht anders. Wir sind immer auf nach was Neuem. Wir fragen uns immer, okay, irgendwo müsste es das doch noch geben. Wenn ich das erkannt habe, dann wird es endlich besser mit meinem Leben als Christ. Dann flutscht das so richtig. Ich habe einfach den Kniff noch nicht gefunden. Ich weiß noch nicht, wie es geht. Ich muss mal noch auf eine Konferenz, damit ich vielleicht das Neue höre, was mein christliches Leben zur Entfaltung bringt. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ein Redner zu sein im christlichen Bereich ist in einer gewissen Weise das Langweiligste, was es nur geben kann, weil wir haben nichts Neues. Es wäre fatal, wenn wir was Neues hätten. Schmeißt mich hier raus, wenn ich was Neues habe. Sondern das, was unser Leben zur Reife bringt, das, was uns als Christen zur Blüte kommen lässt, das, was unser Leben in die Abhängigkeit von Gott führt, hat nach dem, dass er in uns lebt, damit zu tun, dass er uns reinigt. Ein Leben, das Gott verherrlicht, lebt aus der Vergebung. Aus der Vergebung, die Gott mir schenkt und aus der Vergebung, die wir miteinander teilen. Darüber habe ich gestern Abend, einen ganzen Abend darüber gesprochen. Könnt ihr auch wahrscheinlich irgendwann mal im Internet nachlesen, nachhören. Ich will das wirklich kurz machen und sagen, lebt aus der Vergebung. Und Jesus sagt, wenn meine Worte in euch bleiben, lebt aus den Worten Gottes. Damit ist nicht gemeint, dass ihr eine bestimmte Zeit am Morgen absitzt, wo ihr in die Bibel reinschaut. Sondern damit ist gemeint, dass ihr das tut, was so wunderbar über Maria gesagt wird. Maria bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Noch ein cooler Spruch von Martin Luther. Martin Luther hat mal gesagt, ich kann nicht verhindern, dass die Raben über meinen Kopf kreisen. Aber ich kann verhindern, dass sie Nester bauen. Auf meinen Kopf. Versteht ihr das Bild? Es sind so viele Einflüsse in dieser Welt. Was hat bei euch Nestrecht? Wer darf bei euch Nester bauen? Ist es das Wort Gottes? Räumt ihr in dem Platz ein, dass es wirklich euer Leben bestimmt und prägt? Oder sind es andere Raben, die da kreisen und die bei euch Nester bauen? Bewegt das Wort Gottes in eurem Herzen. Auf diese Art und Weise seid ihr in Verbindung mit ihm. Ihn leben lassen. Aus der Vergebung leben, aus dem Wort Gottes leben und aus dem Gebet leben. Denn Jesus sagt am Ende dieses wunderbaren Abschnittes, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Wir dürfen Kinder sein, die den Vater bitten. Aber versteht ihr, wenn unser Gebet geprägt ist davon, dass Jesus in uns lebt und dass seine Worte in uns sind, dann werden wir so beten, dass der Vater uns hören kann. Und dann fangen wir an zu verstehen, dass Beten im Tiefsten heißt, einstimmen lernen in den Willen Gottes. Denn der Wille Gottes ist gut, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Der Wille Gottes ist gut. Ich verstehe nicht, warum dieser brutale IS momentan die Welt so verrückt macht. Hätte Gott das nicht lassen können. Der Wille Gottes ist gut. Und deshalb lasst uns bitten und beten. Inniglich, wie Kinder den Vater bitten, Vater, nimm die Not weg, nimm die Verfolgung weg. Vater, lass dieses manchmal so laue und so angepasste Christentum in unserem Land, lass dieses angepasste und laue Christentum in mir endlich auferweckt werden, damit wir dir dienen in ganzer Hingabe und Kraft. Wir beten so und wir stimmen damit ein in den Willen Gottes, weil Gottes Wille gut ist. Und direkt nach diesen Versen, Johannes 15, 1 bis 8, redet Jesus von der Liebe. Ich glaube, es gibt kein Wachsen in der Abhängigkeit, es gibt kein den Vater verherrlichen, ohne dass wir in der Liebe wachsen. Ich finde es immer noch einen unglaublichen Satz, dass Jesus sagt, dass wir einander so lieb haben sollen, wie er uns liebt. Das ist mein Gebot, dass ihr untereinander euch liebt, wie ich euch liebe. Ist das nicht unglaublich? Ihr sollt einander so lieb haben, wie Jesus euch liebt. Was würde das unsere Situation in Deutschland verändern, wenn man das von den Christen sagen könnte? Nochmal, das meint keine Sympathie. Ich muss nicht jeden sympathisch finden. Ich muss nicht mit jedem gerne abhängen wollen, ja? Aber jemanden aus der Liebe Gottes lieben, ist etwas vollkommen anderes. Ich erkenne in dem anderen den Bruder. Ich erkenne in der anderen die Schwester. Und ich weiß, wir gehören zusammen. Versteht ihr, wenn im Moment Christen verfolgt werden, wenn Menschen herzzerreißend schreien, weil ihre Kinder getötet und ihre Mädchen vergewaltigt werden, dann spricht Paulus davon, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Unter meinen Facebook-Kontakten sind einige aus Afrika. Manches ist fragwürdig. Da herrscht immer das Bild vor, die reichen Europäer, und kaum irgendeine Facebook-Nachricht endet ohne die Bitte, kannst du mir nicht Geld schicken. Das ist schwierig. Natürlich helfen wir aber über andere Kanäle, nicht über irgendwelche Facebook-Kontakte, wo ich nicht mal wirklich weiß, wer dahinter steht. Aber es sind auch Facebook-Kontakte zu Christen aus Afrika dahinter, die schreien. Die schreien und sagen, lasst uns nicht allein, vergesst uns nicht. Betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört, aber betet darum, dass wir in der Verfolgung standhalten. Die uns schreiben, wir beten für euch jeden Tag. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied sich freut, freuen sich alle Glieder mit. Lasst uns das leben. Lasst uns diese Liebe leben, die Gott uns schenkt. Es macht einen Unterschied in der Gemeinde Jesu aus. Es verbindet uns mit Gott und es verbindet uns miteinander. Und ich kann das nicht aus eigener Kraft. Ich kann es aber aus der Kraft, die Gott mir schenkt, wenn ich ihn in mir leben lasse. Und das Letzte, nur wenige Kapitel später, ich habe es vorhin schon angesprochen, redet Jesus davon, dass der Vater dadurch verherrlicht werden, dass wir seine Jünger sind, dass er auch später noch andere Jünger hat, dass er diese Jünger alle zusammenfügen will und dass am Einssein der Jünger die Welt erkennt, dass er, Jesus, von Gott gesandt wurde. Wir verherrlichen Gott, den Vater, und seinen Sohn Jesus Christus, indem wir die Einheit suchen. Ich bin nicht der Meinung, dass es eine Megagemeinde auf der Welt geben muss. Sonst hätte Gott uns nicht 4 Evangelien gegeben. Schon damals waren die Menschen unterschiedlich, haben unterschiedliche Blickwinkel gehabt, haben das Evangelium aus unterschiedlichen Blickwinkeln wahrgenommen, unterschiedliches wichtig gefunden. Gott will die Vielfalt. Es ist nicht schlimm, dass es in einer Zeit, die durch die Milieus so unterschiedlich geprägt ist, viele verschiedene Gemeinden gibt. Aber was nicht passieren darf, ist, dass wir gegeneinander arbeiten oder dass wir aneinander vorbei arbeiten. Das, was Evangelische Allianz macht, dass wir sagen, wir wollen Menschen verbinden aus verschiedenen Gemeinden, ist das ureigenste Lebens- und Liebesrecht von uns Christen. Wir brauchen einander. Wir brauchen diejenigen, die konservativ geprägt sind und diejenigen, die charismatisch geprägt sind. Wir brauchen diejenigen, die zu immer erst das Glas halb leer sehen und die das Glas halb voll sehen. Wir brauchen die Methodisten und die Baptisten und die Gemeinschaftsleute. Wir brauchen die Evangelischen und ja, wir brauchen die Katholiken. Wir brauchen einander. Und das heißt nicht, dass wir über Unterschiede wegsehen. Das heißt auch nicht, dass wir nicht über Lehre streiten. Aber wir tun es in einem Geist, von dem wir glauben, dass Gott sich eben nicht nur in uns offenbart hat, sondern dass er auch durch den Schwester, durch die Bruder, durch die Schwester und den Bruder mit uns redet. Versteht ihr, wenn ihr heute nach Hause geht Wenn ihr zurückgeht in das, was euren Alltag ausmacht, dann geht Gott mit, so wie Jesus mit den Jüngern nach Emmaus unterwegs war, so geht er mit dir. Und wenn du das möchtest, dann füllt er dein Leben aus. Dadurch, dass er dir vergibt, dass du sein Wort hörst, dass du zu ihm betest, dass du die Liebe lebst und die Einheit suchst, kann Jesus in dir groß werden. Es gibt nichts Neues. Aber es gibt die Möglichkeit, das zu leben, in dem Jesus wirklich Besitz ergreift von uns. Und deshalb wünsche ich euch, dass ihr mutig und fröhlich losgeht mit diesem Herrn, der in euch lebt. Und dass er euer Leben verändern darf. Und dass er nicht Ostern mit Ende Osterferien oder mit Beginn Arbeit vergesst, sondern dass ihr Ostern lebt. Ostern ist wirklich jeden Tag. Weil wir jeden Tag den auferstandenen Herrn an unserer Seite haben. Und er geht mit euch. Und euer Leben wird dann einen Unterschied machen, wenn er durch euch lebt und wenn er groß wird in dem, was ihr tut. Guter Gott, ich bitte dich von ganzem Herzen, verherrliche dich durch uns und in uns. Wir können das nicht tun, wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Aber du kannst es tun. Hier sind wir. Du siehst mein Leben. Und ich bitte dich von Herzen, dass du es gebrauchst zu deiner Ehre. Ich will nicht selber machen. Ich will mich freuen, dass du mich geschaffen hast mit Gaben und mit Möglichkeiten und mit Grenzen. Ich will das alles zur Entfaltung bringen. Aber ich will es tun in Gemeinschaft mit dir. Ich will es so tun, dass das, was du in mein Leben hineingelegt hast, aufgehen und blühen und wachsen kann. Ich will nicht nur dafür leben, dass ich ein schönes Leben oder ein gutes Leben habe. Ich will dafür leben, dass du verherrlicht wirst. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du das schenkst. Lass mich mit dir in Verbindung bleiben. Vergib mir, was mich von dir trennt. Und schenk, dass wir miteinander unterwegs sind durch die Zeit. Ich danke dir, dass du immer und immer wieder mit mir anfängst, dass deine Gnade nicht aufhört. Und ich will aus deiner Gnade leben und mit dir unterwegs sein zu deiner Ehre. Herr, das bitten wir dich in deinem Namen. Amen.